dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Matthias. Beim letzten Mal hatten wir über eine Website für Kinder gesprochen, auf der die Bundeszentrale für politische Bildung, BPB, so tut, als ob es Ähnlichkeiten zwischen der Bibel und dem Grundgesetz gäbe. Der BPB zufolge soll zum Beispiel das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, der Religionsfreiheit aus dem Grundgesetz ähneln. Und das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, soll irgendwie Paragraph 1626 des Bürgerlichen Gesetzbuches ähneln, wo es heißt, die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen. Das könnt ihr euch alles in Folge 152 anhören. Kurz nachdem wir die Folge aufgenommen hatten, erreichten uns allerdings noch mehr dumme Argumente zum Thema Bibel und Grundgesetz. Denen widmen wir uns heute mit Iska, Christian, Jörn und Viktor. Hallo zusammen.
Hallo.
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 Die neuen dummen Argumente, dumm oder zumindest ahnungslos, kamen von der Pressesprecherin der niedersächsischen Landesregierung. Dort hatte ich nachgefragt, wie Ministerpräsident Weil seine Behauptung begründet, die Bibel sei eine der Hauptquellen des Grundgesetzes. Im Gottesdienst zur Einführung des neuen Bischofs von Osnabrück, Dominikus Meyer, hatte Weil gesagt:
Es ist ja nicht umsonst so, dass das Grundgesetz eine seiner Hauptquellen in der Bibel hat und im Neuen Testament.
An dieser Stelle irgendwelche Anmerkungen von euch?
Ja, was soll man dazu sagen? Also das ist wirklich super blöde. Er nimmt ja hiermit die gesamte Bibel in Anspruch. Ne? Also er sagt ja, und im Neuen Testament. Ne? Das heißt also, vorher hat er das Alte Testament genannt und das Grundgesetz, das also sich bemüht um Ausgleich, um Menschenrechte und so weiter, ist ja das direkte Gegenteil. Aber das wirst du ja alles noch ausführen. Ne? Aber diese beiden Sätze sind schon wirklich so blöde, da kann man echt nur den Kopf schütteln.
Weil ich mir ja denken konnte, dass jemand, der so etwas sagt, womöglich die Bitte nach einer Begründung gar nicht versteht, hatte ich in meiner Mail extra geschrieben. Schon ein kurzes Nachdenken über die obige Aussage lässt Zweifel aufkommen. Die Bibel wird seit knapp 2000 Jahren in Europa verbreitet. Deutschland war 1000 Jahre christlich geprägt. Wieso haben sich die Grundwerte des Grundgesetzes dann erst vor nicht mal 100 Jahren herausgebildet? Auch ein Abgleich der Bibel mit dem Grundgesetz zeigt meines Erachtens mehr Widersprüche als Überschneidungen auf. Die Vorstellung von Menschenwürde, wie sie das Grundgesetz prägt, ist der Bibel fremd. Frauen und Kinder sind dort das Eigentum des Mannes. Die Todesstrafe wird ausdrücklich gefordert. Religionsfreiheit ist strengstens verboten, in Klammern erstes Gebot. Angriffskriege und Genozide werden von Gott befohlen und gutgeheißen. Ich recherchiere bereits seit einem Monat zu diesem Thema. Bemerkenswerterweise konnte ich keine Quelle finden, die Behauptung von Ministerpräsident Weil belegt oder auch nur vertritt. Es wird zwar ein christlicher Einfluss auf das Grundgesetz behauptet. Das ist dann allerdings ein weiterentwickeltes Christentum, das die oben erwähnten anstößigen Elemente der Bibel ignoriert. Ich wäre Ihnen deshalb sehr dankbar für eine Erläuterung, was die Bibel zu einer der Hauptquellen des Grundgesetzes machen soll. Am Tag nach unserem letzten Podcast erhielt ich dann eine Mail von Staatssekretärin Anke Pörksen. Das ist die Sprecherin der niedersächsischen Landesregierung. Sie ist übrigens auch Mitglied im ZDF-Fernsehrat und Programmausschuss-Chefredaktion. Frau Pörksen ist offenbar katholisch und hat sich mal als überzeugte Christin bezeichnet. Und an der Mail von Frau Pörksen lässt sich hervorragend zeigen, wie kirchliche Desinformation einerseits und Desinteresse an der Wahrheit andererseits, nämlich bei Frau Pörksen, vermutlich aber in der Politik allgemein, zu Lasten der Wahrheit und zugunsten der Kirchen ineinandergreifen. Und das ist wichtig, weil Ministerpräsident Weil und Bischof Dominikus bereits angekündigt haben, dass demnächst zwischen Landesregierung und Bistum Gespräche über die Finanzierung von kirchlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern geführt werden sollen. Da würde man sich wünschen, dass die Landesregierung nicht wie eine Truppe nützlicher Idioten für die Kirchen agiert. Netterweise hat Iska die Mail von Frau Pörksen für uns eingesprochen. Für die optimale Würdigung ihrer Mail noch der Hinweis, dass Frau Pörksen beschrieben wird als rheinische Frohnatur mit Biss.
Sehr geehrter Herr Krause, würden Sie sich die Zeit nehmen und die Bibel ganz durchlesen, würden Sie auf zahlreiche Stellen stoßen, die ähnliche Werte und Normen beschreiben wie das Grundgesetz. Schon auf den ersten Seiten der Bibel finden Sie den Grundsatz, dass vor Gott alle Menschen gleich sind und mit Würde versehen. Zitat: Da schuf Gott Adam und die Menschen als göttliches Bild. Als Bild Gottes wurden sie geschaffen. Männlich und weiblich hat Gott sie geschaffen. 1. Mose 1,27. Und in 10 Geboten werden wir aufgefordert, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Das Grundgesetz erklärt darauf aufbauend die Würde des Menschen für unantastbar. Sie zu achten, zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Artikel 2 Grundgesetz schützt die individuelle Freiheit, die schon in der Bibel eine große Rolle spielt. Zitat: Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest, lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Galater 5, 1. Und der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Korinther 3, 17. Betrügt nicht die Witwen, die Waisen, die Fremden und die Armen und schmiedet eurem Herzen nichts Böses gegeneinander. Zacharia 7, 10. Die Propheten waren bestrebt, Gerechtigkeit und Gleichheit unter allen Menschen Gottes zu fordern. Unter anderem auf derartigen Postulaten beruht der Gleichheitssatz im Grundgesetz im Artikel 3. Das 6. Gebot lautet: Du sollst nicht Ehe brechen, und das Grundgesetz stellt in Artikel 6 Ehe und Familie unter den besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Soweit nur einige wenige Beispiele dafür, dass die Grundrechte, aber beispielsweise auch das Sozialstaatsprinzip, durchaus auf in der Bibel zu findende christlichen Gedanken und Überzeugungen berufen. Verfassungsgeschichtlich ist zudem bekannt, dass viele Väter und Mütter das Grundgesetz eine dezidiert christliche Haltung als Grundlage ihrer politischen Arbeit hatten. Beste Grüße, Angel Wörksen.
Ja, ihr habt's gehört, erstmal Grundsätzliches zu dieser Mail. Haltet ihr den Ton für angebracht und sinnvoll?
Also das Ganze liest sich so, als ob da die Pfarrerin von der Kanzel herabspricht und nicht die niedersächsische Staatssekretärin, die als Vertreterin des Volkes alle vertreten sollte, insbesondere die Mehrheit der Nichtchristen. Es wird hier so getan, als ob die Leute, die eben nicht Christen sind, einfach nur nicht gelesen haben. Dabei ist es umgedreht. Die meisten Atheisten haben die Bibel ganz gelesen und wissen ganz genau, was da drin steht. Und zwar nicht nur an den Stellen, die hier irgendwo rausgepickt werden und die offensichtlich auch noch nicht mal richtig verstanden worden sind. Deswegen zeigt das wiederum, dass dieser Kinderbibelglaube, so dieses, die Bibel muss gut sein, weil ich weiß, dass sie gut sind, dass die den Ton angeben, und sie wurde offensichtlich für dumm verkauft und hat sich noch nicht herausgearbeitet aus diesen, oder wird sich vielleicht auch nie herausarbeiten aus diesen Kinderbibelglauben. Die ist nicht in der Lage, die Position von Nichtchristen darzustellen, wiederzugeben und unser Anliegen ernst zu nehmen.
Mir sträuben sich da die Haare. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist im Neuen Testament, das ist nicht in den 10 Geboten. Was ist das für eine, in Anführungszeichen, überzeugte Christin, die nicht einmal die 10 Gebote kennt? Also ich lache mir da echt einen Ast.
Als ich diese Mail gelesen habe, und dann die erste Zeile hieß: Würden Sie sich die Zeit nehmen und die Bibel ganz durchlesen? Und das schreibt sie ausgerechnet Matthias Krause zurück. Da dachte ich mir, oh, das wird böse enden. und ich finde, Christian hat genau recht, ne, dass da gar nicht vermutet wird, dass da jetzt auch Leute mit einer gewissen Expertise da kommen, sondern dieser patzige Ton, ne, der hat sich ja auch so ein bisschen ausgestaut vermutlich. Vermutlich sind sie da öfter auch in Beschuss. Oder Christen nehmen sich so wahr, dass sie da unter Beschuss sind, sich rechtfertigen müssen. Und da wird man dann also ein bisschen patzig. Ne? Auf der anderen Seite, all das, was sie da beschrieben hat, Stück für Stück, Victor hat jetzt schon ein paar Sachen genannt, sind alles Blödsinn. Vor allem ist Blödsinn, dass das Grundgesetz damit konform ginge. Es ist ja schon fast verblüffend, wie falsch das alles ist. Dann hat sie so Zitate, ne? 1. Mose dieses und Galaterbrief von Paulus das und das und dann Zacharia und Propheten sowieso, ne? Wie sie sich da mit spitzen Fingern so einzelne Sachen so auseinanderpickt, wo doch jeder weiß, auch der die Bibel vor 20 Jahren mal gelesen hat und nicht mehr jeden Vers präsent hat, dass der Geist der Bibel und der Geist dessen, was die Propheten geschrieben haben, was ganz anderes ist. Immer dieses Verdammnis, immer dieses, die Ungläubigen werden ihr Fett schon wegbekommen und so weiter, ne? Das kann man doch nicht überlesen. Das finde ich also wirklich verblüffend, dass sie das nicht auch aufnimmt in ihrem Schrieb, sondern dass sie so tut, als gäbe es das alles gar nicht.
Sie kann ja nicht wissen, wie gut ich die Bibel kenne. Sie hätte aber aus der Mail erkennen können, dass ich mehr weiß als der Feldwald- und Wiesendeutsche oder Christ. So. Und wenn man jetzt so insinuiert, dass der Gegenüber die Bibel nicht richtig gelesen hat, das finde ich unprofessionell, dann da fragt ja mal an, der erkennbar schon kritisch ist. Und wenn du den jetzt noch so arrogant oder mit Biss, ne, die rheinische Frohnatur, zurechtweist, da macht man sich ja erst recht keine Freude. Also ich kann da mit einer Mail natürlich prima leben, weil das super Content ist für Podcaster, aber ich finde das unprofessionell. Aber hat sie denn meine Frage überhaupt beantwortet? Angenommen, alles, was Frau Pörksen schreibt, treffe zu. Wäre das eine Antwort auf meine Frage? Würde das erklären, weshalb die Bibel und das Neue Testament eine der Hauptquellen des Grundgesetzes sind? Frau Pörksen verweist in ihrer Mail auf Ähnlichkeiten zwischen Bibel und Grundgesetz. Zitat: Würden Sie sich die Zeit nehmen und die Bibel ganz durchlesen, würden Sie auf zahlreiche Stellen stoßen, die ähnliche Werte und Normen beschreiben wie das Grundgesetz. Also Ähnlichkeiten. Außerdem verweist sie auf die dezidiert christliche Haltung vieler Väter und Mütter des Grundgesetzes. Aber Herr Weil hatte ja nicht gesagt, dass es irgendwelche Ähnlichkeiten zwischen Bibel und Grundgesetz gibt oder dass das Grundgesetz irgendwie christlich geprägt sei, sondern er erklärte die Bibel und das Neue Testament zu einer der Hauptquellen des Grundgesetzes. Das war auch genau der Grund, warum ich da nachgefragt hatte. Die Hauptquellen des Grundgesetzes sind aber allgemein bekannt. Da Frau Pörksen mich offenbar nicht ernst nimmt, habe ich die Sachlage durch künstliche Intelligenz zusammenfassen lassen. Auf die Frage, mehrere, ich will ja auch nochmal sicher gehen, dass die nicht halluzinieren. Auf die Frage, was sind die Hauptquellen des Grundgesetzes, antwortete mir Microsoft Copilot: Die Hauptquellen des Grundgesetzes sind die Prinzipien der Menschenrechte und der Demokratie. Diese kommen aus der Aufklärung und den Lehren aus der deutschen Geschichte. Die Erfahrungen und Katastrophen der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus spielten eine große Rolle. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben sich außerdem an der amerikanischen Verfassung und den demokratischen Traditionen anderer westlicher Staaten orientiert. ChatGPT antwortet im Großen und Ganzen das Gleiche und listete dabei konkret folgende Hauptquellen des Grundgesetzes auf. Erstens, Weimarer Verfassung von 1919. Zweitens, Grundrechte, die sich an den liberalen und demokratischen Ideen der Aufklärung orientieren, die in europäischen Verfassungen, insbesondere der französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789, verankert sind. Drittens, verfassungsrechtliche Traditionen, etwa die Reichsverfassung von 1871 und die Bismarcksche Verfassungsordnung. Viertens, Erfahrungen der Zeit des Nationalsozialismus. Fünftens, internationale Einflüsse, insbesondere von den Menschenrechtsdeklarationen der Vereinten Nationen und der Europäischen Menschenrechtskonvention. Sechstens, pragmatische politische Einigung nach dem Zweiten Weltkrieg. So, und das deckt sich auch mit meinem Kenntnisstand. Du hast diese Vorstellung der Aufklärung und dann hast du so ältere Verfassungstexte, die du dann weiterentwickelst. Umgekehrt. Auf die direkte Frage, ob die Bibel eine der Hauptquellen des Grundgesetzes sei, antwortete Microsoft Copilot: Nein, die Bibel ist keine Hauptquelle des Grundgesetzes. Und ChatGPT: Die Bibel ist keine direkte Quelle des deutschen Grundgesetzes. Anschließend listeten beide KIs dann wieder die oben schon genannten Hauptquellen auf. Um also zu argumentieren, dass die Bibel eine der Hauptquellen des Grundgesetzes ist, müssten Herr Weil oder Frau Pörksen zeigen, dass die Bibel eine mindestens ebenso wichtige Quelle des Grundgesetzes ist, wie zum Beispiel die Erklärung der Menschenrechte, andere deutsche und internationale Verfassungen und die Erfahrungen aus dem Nationalsozialismus. Und darüber hinaus müssten sie noch erklären, weshalb, wenn die Bibel tatsächlich eine der Hauptquellen des Grundgesetzes ist, das bisher offenbar niemandem aufgefallen ist. Ich erwähnte ja schon, bei meinen Recherchen habe ich zwar die Position gefunden, dass das Grundgesetz irgendwie christlich geprägt sei, aber nicht ein einziges Mal wurde die Bibel zu einer der Hauptquellen des Grundgesetzes erklärt. Frau Pörksen scheint also überhaupt nicht verstanden zu haben, worum es hier geht. Oder sie stellt sich absichtlich dumm, weil sie weiß, dass sie diese argumentative Hürde nicht überwinden kann. Ihr habt ja vorhin, John, du sagtest, dass es so ein patziger Ton ist. Und ich vermute, der kommt daher, dass ihr merkt, dass er das nicht rechtfertigen kann. Aber statt das dann einzuräumen, macht sie da die beleidigte Leberwurst.
Also ich finde es sehr beeindruckend, wie zielgenau diese KIs das aufgelistet haben. Das ist natürlich jetzt auch kein Hexenwerk. Man hätte es auch bei Wikipedia irgendwie recherchieren können und so. Das ist also überhaupt nicht strittig, ne? Sondern das sind so die Sachen, die selbst so einer dummen Engine sofort einfallen, in Anführungszeichen. Und ich finde dabei interessant, wie vielschichtig das ist. Das heißt, es zeigt eine Entwicklung französischer Revolution, amerikanische Verfassung und so weiter und so fort, ne? Die vielen Vorläufer, dass sich das also von einem zum nächsten immer weiterentwickelt hat. Also wie mühsam dieser Weg war und wie teuer der war, was wir alles dafür bezahlt haben, wie viele Irrtümer wir auch hatten. Ne? Und dass man, dass jetzt da jemand sagt, ja, man hätte auch einfach in der Bibel nachlesen können, da steht es alles drin, das ist ja schon dreist. Das ist aber auch irgendwie töricht. Gerade jemand, der für den Staat arbeitet, der müsste sich doch mit diesen Dingen auch befassen. Wie kam es zu so einem Staat? Wie kamen wir zu unseren Einsichten? Und dazu sagen, ja, ich habe es euch schon immer gesagt, guckt einfach in diesem alten Buch nach, ne? Das ist ja schon wirklich albern.
Das erste ist natürlich ein mangelndes Textverständnis von der Frau Perksen. Es sei denn, man hat die Vorstellung, dass man sich die Welt so zurechtbiegen kann, wie sie einem gefällt. Das heißt, wir haben dieses Schwarz-Weiß-Denken, Christentum ist gut und alles, was gut ist, ist das Christentum. Die Sozialgesetzgebung war offensichtlich eine christliche Empfindung. Die Abschaffung der Sklaverei, auch eine christliche Erfindung, obwohl Christen sich selbst als Sklaven Gottes bezeichnet hat und einige Regelungen zur Sklaverei in der Bibel stehen. Dieses Freund-Feind-Denken und dieses, würde man sagen, dieser laxe Umgang mit der Realität ist etwas, was typisch ist für gläubige Menschen, die sagen, dass das, was gut ist, das muss aus meinem Glauben herauskommen und das, was böse ist, das muss unchristlich gewesen sein. Und wahrscheinlich waren die Kreuzzüge auch unchristlich und die Hexenverbrennung, die christliche, auch unchristlich, denn das ist genau dieses Denken. Das Schlimme ist halt, dass solche Leute dann in solche politischen Positionen kommen und dann wir uns von diesen Menschen vertreten fühlen müssen.
Bevor wir zu den einzelnen Beispielen kommen, die Frau Perksen aufführt, noch kurz der Hinweis, dass ihr ganzer Ansatz schon verfehlt ist. Denn um zu beurteilen, ob die Bibel eine Hauptquelle des Grundgesetzes ist, dürfte man sicher nicht nur die vermeintlichen Übereinstimmungen herauspicken, sondern man müsste auch schauen, wo die Bibel im Widerspruch zum Grundgesetz steht. Und das ist so oft und so durchgängig der Fall, dass die Behauptung, die Bibel sei eine Hauptquelle des Grundgesetzes, von vornherein absurd ist. Da könnte Frau Perksen noch so viele erbauliche Verse anführen. Staatssekretärin Perksen hätte also selbst dann versagt, wenn die Beispiele, die sie bringt, überzeugend wären. Sind sie aber nicht. Dafür lässt sich an ihnen sehr schön zeigen, wie kirchliche Desinformation, christlicher Selbstbetrug und völliges Desinteresse an der Wahrheit ineinandergreifen, um den christlichen Schein zu wahren. Frau Perksen schreibt: Schon auf den ersten Seiten der Bibel finden Sie den Grundsatz, dass vor Gott alle Menschen gleich sind und mit Würde versehen. Zitat: Da schuf Gott Adam und die Menschen als göttliches Bild. Als Bild Gottes wurden sie geschaffen. Männlich und weiblich hat Gott sie geschaffen. 1. Mose 1, 27. Als erstes ist das schon mal Rosinenpickerei. Denn direkt im nächsten Kapitel gibt es ja noch eine zweite Schöpfungsgeschichte, wo Eva ausdrücklich als Gehilfin bzw. Hilfe für den Mann geschaffen wird, aus Adams Rippe. Wie dem auch sei, Frau Perksen behauptet also: Schon auf den ersten Seiten der Bibel finden Sie den Grundsatz, dass vor Gott alle Menschen gleich sind und mit Würde versehen. Tatsächlich steht da allerdings weder etwas von Würde noch von Gleichheit. Im Gegenteil, es wird ja gerade noch der Unterschied zwischen männlich und weiblich betont. Zitat: Da schuf Gott Adam und die Menschen als göttliches Bild, als Bild Gottes wurden sie geschaffen, männlich und weiblich hat Gott sie geschaffen. Und daran sieht man sehr schön, Frau Perksen liest die Werte des Grundgesetzes nicht aus der Bibel heraus, sondern dort erst hinein. Wir sind heute durch 75 Jahre Grundgesetz und knapp 50 Jahre Gleichstellung der Frau so geprägt, dass wir Männer und Frauen als rechtlich gleich betrachten. In dem Bibelvers steht das aber eben nicht und es ist auch nicht so gemeint. Das werden wir gleich noch sehen, wenn es um Ehe und Familie geht. Und da steht auch nichts von Menschenwürde. Es ist zwar heute tatsächlich üblich, dass Christen die Menschenwürde aus der Gottesebenbildlichkeit des Menschen ableiten. Das ist aber eben nur eine Interpretation dessen, was in der Bibel steht. Christen tun so, oder implizieren zumindest, das sei die einzige Interpretation oder die, die in der Bibel gemeint sei. So ist es aber nicht. Die heutige Vorstellung von Menschenwürde ist der Bibel vollkommen fremd. Das brauche ich hier wohl nicht nochmal extra auszuführen. Und wie die Bibel die Gottesebenbildlichkeit interpretiert, ist auch offensichtlich, wenn man sich die beiden Verse vorher und nachher anschaut. Da heißt es nämlich: Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Gottes Ebenbildlichkeit bedeutet hier, dass der Mensch sich positiv von den Tieren abhebt als Krone der Schöpfung. In dieser Version der Schöpfungsgeschichte wird der Mensch ja als letztes geschaffen, nachdem alles andere, Welt, Pflanzen, Tiere und dann der Mensch als Krönung der Schöpfung. Die Vorstellung ist offenbar, dass von allen Lebewesen der Mensch Gott am ähnlichsten sei. Und wie Gott über die ganze Welt herrscht, soll der Mensch über die Erde und die Tiere herrschen. Wenn man die Bibel tatsächlich liest, stellt man also nicht nur fest, dass mit Gottes Ebenbildlichkeit nicht das gemeint ist, was Frau Pörksen behauptet, sondern auch, wie es tatsächlich gemeint ist. So. Da fühle ich mich natürlich schon etwas verarscht, wenn sie mir genau den Vers als Beleg nennt, den ich schon vorab gekontert hatte und sie auf meine Erläuterung mit keinem Wort eingeht.
Es sind halt so reflexhafte Argumentationen, ne, wo die Christen ganz genau wissen, wenn der eine so sagt, dann sage ich so. Das ist eingeübt, das wird auch nicht mehr weiter hinterfragt. Und das siehst du ja hier, Matthias, ne, dass sie da jetzt gar nicht drüber nachgedacht hat, sondern wie aus der Pistole geschossen, sagt sie halt, ja, die Menschenwürde und so weiter. Ich habe ein paar Punkte, und zwar, erstens, man kann ja die Menschenwürde möglicherweise als Idee schon daraus ableiten. Allein aus der Tatsache, dass Gott das wert fand, die Menschen zu schöpfen und ihnen eine bestimmte Stellung zu geben. Das kann man schon so interpretieren, obwohl ich das nicht zwingend finde. Und die Bibel führt das auch nicht aus. Also es gibt ja kein Kapitel, in der das dann irgendwie so belegt wird. Aber man kann das so machen. Nur der Punkt ist, es geht ja in unserem Grundgesetz nicht darum, dass das Grundgesetz uns eine völlig neue Idee präsentiert, sondern es geht darum, dass ein bekanntes Konstrukt garantiert wird. Das Grundgesetz, da geht es um eine Garantie. Und diese Garantie gibt die Bibel gerade nicht, weil nämlich alle 999 folgenden Seiten der Bibel machen genau das klar, dass Gott dem Menschen die Würde jederzeit nehmen kann. Ja, und das ist ein roter Faden von der ersten bis zur letzten Seite und speziell in der Genesis-Geschichte ist es ja gleich im nächsten Kapitel, nämlich eben das Kapitel mit der Sintflut oder mit dem Rauswurf aus dem Paradies und so weiter und die gefallene Schöpfung, ne, dass wir Krankheiten haben und so weiter. Also Gott selber konstruiert diese miserable Situation für Adam und Eva. Er ist daran ja beteiligt, also ist er der Einzige, der das überhaupt machen kann. Und er garantiert das eben gerade nicht.
Als nächstes schreibt die Rheinische Frohnatur. Und in den 10 Geboten werden wir aufgefordert, unsere Nächsten zu lieben wie uns selbst. Das Grundgesetz erklärt darauf aufbauend, die Würde des Menschen für unantastbar, sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Zunächst für Hörer, die vielleicht vorgespult haben, noch einmal der Hinweis. Das Nächstenliebegebot ist nicht Teil der 10 Gebote. Offenbar kennt Frau Pörksen also nicht mal die. Und auch hier gilt wieder, Jörn hat es gerade schon gesagt, in der Bibel ist die Würde des Menschen absolut antastbar. Angriffskriege, Genozid und so weiter. Wie lässt sich das mit dem Nächstenliebegebot vereinbaren? Hier zeigt sich wieder der Unterschied zwischen heute und damals. Heutige Christen beziehen das Nächstenliebegebot natürlich auf alle Menschen. In der Bibel ist es aber nicht so gemeint. Es bezieht sich nur auf die eigene Gruppe. In der evangelischen Stuttgart-Erklärungsbibel von 2005 wurde dies in den Sach- und Worterklärungen noch recht deutlich auf den Punkt gebracht. Zitat: Als Nächster wird im Alten Testament der Angehörige des eigenen Volkes bezeichnet, aber ausdrücklich jeder Fremde, der in den Dörfern oder Städten mit den Israeliten zusammenlebt. Der Nachbar, also der Mitmensch. Im Verlauf schwerer Kämpfe um die Aufrechterhaltung des Gottesglaubens in Israel und um die rechte Auslegung des Gesetzes hatte sich der Begriff des Nächsten in den 2 Jahrhunderten vor Christi Geburt jedoch so verengt, dass er zur Zeit Jesu in der Praxis so viel bedeutete wie Glaubensgenosse oder politisch-religiöser Gesinnungsgenosse oder Parteifreund. In der Studienausgabe der Katholischen Einheitsübersetzung von 2018 heißt es dazu: Nächster, auch Bruder genannt, gegenüber den Angehörigen der eigenen Sippe, des eigenen Stammes und allgemein des ganzen Volkes, also Israel, bestehen besondere Verpflichtungen, die in der Aufforderung zur Nächsten- bzw. Feindesliebe gipfeln. Angehörige anderer Völker sind in die Solidaritätsverpflichtung dann einbezogen, wenn sie als Fremde auf Dauer inmitten des Gottesvolkes wohnen. Also, warum finden sich die heutigen Vorstellungen von Menschenwürde nicht in der Bibel? Weil die Bibel ein primitives und extrem gewalttätiges In-Group-Out-Group-Denken propagiert. Und auch ohne Studienbibel hätte Frau Pörksen darauf kommen können, wenn sie etwas aufgeweckter wäre und die Bibel tatsächlich mal lesen würde. Denn erstens ist ja, wie schon gesagt, offensichtlich, dass aus dem Nächstenliebegebot in der Bibel nicht das folgt, was Frau Pörksen uns weismachen will. Zweitens, bereits der Umstand, dass vom Nächsten die Rede ist, oder in englischen Bibeln vom Nachbarn, deutet ja schon darauf hin, dass es gerade nicht um alle Menschen geht. Drittens, der komplette Vers mit dem Nächstenliebegebot, 3. Mose 19, Vers 18, lautet: An den Kindern deines Volkes sollst du dich nicht rächen und ihnen nichts nachtragen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Ne? Also da wird schon der Bezug zum eigenen Volk hergestellt. Und viertens, im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Vers 29, wird Jesus ja gefragt: Wer ist denn mein Nächster? Aus heutiger Sicht muss man da doch stutzig werden. Wenn mit Nächsten alle Menschen gemeint sind, was soll dann die Frage, wer ist mein Nächster? Hier wird doch, wenn man darüber nachdenkt, Frau Pörksen, recht deutlich, dass damals eben nicht jeder mit Nächster gemeint war. Habt ihr euch schon mal darüber gewundert bei der Bibellektüre, Jörn vielleicht?
Also die Bibel kennt eigentlich gar keine universalen Rechte oder sowas. Das ist einfach da nicht angezeigt. Auch das spätere Christentum kennt diese universalen Rechte nur insoweit, dass man unterstellt, dass sich das Christentum weltweit ausbreitet. Aber wer sich dem nicht unterwirft, der hat dann eben, der ist eben dann nicht der Nächste und nicht das Gleiche. Ne? Also so diese universellen Sachen wie Gleichheit und so weiter. Ne? Immer nur unter der Prämisse, dass alle sich diesem unterwerfen. Und das verstehen wir ja gerade nicht darunter. Für uns ist der Nächste ja auch dann der Nächste, wenn er zum Beispiel Muslim ist oder ein Heide oder sonst wer. Ne? Aber mein Hauptpunkt ist ein anderer. Dieses Nächstenliebegebot im 3. Buch Mose, Kapitel 19, den du gerade vorgetragen hast. Ne? Das sind lauter kurze Verse untereinander, die bestimmte einfache Rechtsfragen klären. Also beispielsweise, dass man nicht korrupt sein soll vor Gericht und dass man die Reichen bevorzugen sollte, dass man keine Falschaussage tätigt und so weiter. So ganz einfache Rechtsformeln. Unter dieser Prämisse gilt dieser Vers, ich zitiere nochmal: An den Kindern deines Volkes sollst du dich nicht rächen und ihnen nichts nachtragen. Das heißt so viel wie, wenn das Urteil gesprochen ist, ne, und so weiter, nicht, dass man da noch nachtritt und so weiter. Und dann folgt der Vers, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber die bessere Übersetzung ist nicht wie dich selbst, sondern er ist wie du. Nach dem Motto, jeder soll die gleiche Rechte haben. Also das wiederholt oder präzisiert nochmal die Idee, dass alle vor Gericht gleich behandelt sein sollen und dass der Reiche so behandelt werden soll wie der Arme vor Gericht und so weiter und so fort. Es ist kein Liebesgebot. Es geht nicht um Liebe und es ist auch nicht universell, sondern es geht einfach darum, dass das Recht zuverlässig ist, dass man weiß, woran man ist und nicht, dass das Recht für die einen so ist und für die anderen. Das meint dieses ganz gesamte Kapitel.
Übrigens, auch Jesus erweitert das Nächstenliebegebot nicht auf alle Menschen. Auf die Frage, wer ist denn mein Nächster, antwortet er mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Die Samariter verehrten aber auch Jahwe. Die Stuttgarter Erklärungsbibel von 2005 erläutert: Zur Zeit Jesu galten Samariter oder Samaritaner bei den Juden als Ketzer, weil sie nur die 5 Mosebücher als heilige Schriften anerkannten und ihnen der Berg Garizim und nicht der Zion als der in 5. Mose 12 geforderte eine Ort für den Gottesdienst galt. Also lässt sich auch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter nicht als Beleg dafür nehmen, dass Jesus das Nächstenliebe Gebot auf alle Menschen ausgedehnt hätte. Denn für Nicht-Juden sieht das aus wie wäre Jesus Katholik gewesen, hätte er vielleicht das Gleichnis vom barmherzigen Protestanten gebracht. Ne? So ist das zu deuten. So, Frau Pörksen fährt fort. Artikel 2 des Grundgesetzes schützt die individuelle Freiheit, die schon in der Bibel eine große Rolle spielt. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Galater 5,1. Und der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Zunächst, was sagt Artikel 2, den Frau Pörksen hier erwähnt? Absatz 1. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Zweitens, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Also, der Zusammenhang wird mir nicht so direkt klar. Hätte sie die Stellen nachgeschaut, hätte sie merken können, dass Paulus beide Male davon spricht, dass Heidenchristen vom Joch, von der Knechtschaft des mosaischen Gesetzes befreit sind. Sie müssen sich also nicht beschneiden lassen oder zum Beispiel die jüdischen Speisevorschriften befolgen. Mit individueller Freiheit im Sinne des Grundgesetzes hat das nichts zu tun. Und außer den Juden fühlte sich ja eh niemand verpflichtet, das mosaische Gesetz einzuhalten. Deshalb kann dessen Nichteinhaltung auch kaum als spezifisch christliche Errungenschaft betrachtet werden. Hier zeigt sich wieder einmal, dass heutige Christen sich überhaupt nicht dafür interessieren, was die Bibel tatsächlich meint, sondern sie suchen sich Sätze oder Halbsätze, die sich gut anhören, wenn man sie aus dem Kontext reißt. Das ist intellektuell unredlich. Sie belügen damit nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch sich selbst. Was meint ihr dazu?
Die Freiheit ist denen eigentlich weggenommen. Die geben sie freiwillig auf, um sich eben dann diesen neuen Himmelstyrannen zu unterwerfen.
In ihrem eigenen Zitat steht ja, der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und Herr ist hier im Sinne eines Sklavenherrn gemeint. Ne? So viel zum Thema Freiheit, Frau Pörksen. Frau Pörksen fährt fort in ihrer Mail. Bedrückt nicht die Witwen, die Waisen, die Fremden und die Armen und schmiedet in eurem Herzen nichts Böses gegeneinander. Sacharja 7,10. Die Propheten waren bestrebt, Gerechtigkeit und Gleichheit unter allen Menschen Gottes zu fordern. Unter anderem auf derartigen Postulaten beruht der Gleichheitssatz im Grundgesetz in Artikel 3. Erst einmal fällt dir wieder auf, wie kackdreist sie aus dem Umstand, dass die Bibel hier etwas Ähnliches zu sagen scheint wie das Grundgesetz, die Schlussfolgerung zieht, das Grundgesetz würde gerade darauf beruhen. Was sagt Artikel 3 des Grundgesetzes? Absatz 1, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Absatz 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Absatz 3. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Das ist alles das genaue Gegenteil, was in der Bibel propagiert wird.
Ja, in der Bibel werden ja Behinderte auch vom Himmelreich ausgeschlossen. Der Schutz von Witwen und Waisen, das können die sich von mir aus einreden, dass das aus der Bibel stammt, aber das war schon im Kodex Hammurabi im Epilog, dass Witwen und Waisen geschützt werden sollen. Dann kommt das nicht aus der Bibel, sondern aus dem Kodex Hammurabi.
Also, es wird überhaupt nicht klar, wie aus dem Gebot, Witwen, Waisen, Fremde und Arme nicht zu bedrücken, der Gleichheitsgrundsatz folgen soll. Und wohlgemerkt, hier wird nicht gefordert, dass Witwen, Waisen und Arme ausreichend versorgt werden müssen. Da könnte man ja vielleicht noch den Sozialstaat daraus ableiten. Sondern hier wird nur gesagt, dass man sie nicht noch zusätzlich bedrücken soll. Diese Details können wir uns aber schenken. Denn die Forderung, Witwen und Waisen nicht zu bedrängen, macht die Bibel jedenfalls nicht zu einer der Hauptquellen des Grundgesetzes. Erst recht nicht, wenn ansonsten dort Angriffskriege und Genozid propagiert werden.
Also ich hätte noch eine Anmerkung zu Rasse, Heimat, Herkunft und so weiter. Ne? Also dieser Gleichheitsgedanke aus dem dritten Absatz, da, was du gerade vorgelesen hast vom Grundgesetz. Ne? 5. Mose, Kapitel 23, Zitat. In die Versammlung des Herrn darf kein Ammoniter oder Moabiter kommen, auch nicht in der 10. Generation. Ja, sippenhaft finden wir hier, ne, an Kindern, selbst in der 10. Generation. Und es geht noch weiter. Niemals dürfen ihre Nachkommen in die Versammlung des Herrn kommen. Du sollst dich nie und nimmer um einen Friedens- und Freundschaftsvertrag mit ihnen bemühen. Zitat Ende. Also das ist wirklich ekelhafter Rassismus. Wenn wir sagen würden, Türkenkinder dürfen niemals in die Versammlung des Herrn kommen und wir dürfen uns niemals um Frieden mit denen bemühen, dann würden alle sagen, so eine Scheiße.
Okay, Frau Perksen schreibt weiter. Das 6. Gebot lautet, du sollst nicht Ehe brechen. Und das Grundgesetz stellt in Artikel 6 Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Hier gilt wieder, was wir schon in Folge 150.2 zur Bundeszentrale für politische Bildung gesagt hatten. Der Schutz von Ehe und Familie im Grundgesetz hat nichts mit Ehebruch zu tun. Um das zu erkennen, muss man nur Artikel 6 des Grundgesetzes, auf den Frau Perksen hier verweist, lesen. Absatz 1. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Absatz 2. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Absatz 3. Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur aufgrund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. Absatz 4. Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. Absatz 5. Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern. So, das war das Grundgesetz. Was sagt die Bibel zu Ehe und Familie? Hier einige Highlights aus meinen 3 deutschen Studienbibeln. In ihrer konkreten geschichtlichen Erscheinungsweise ist die Ehe in Israel einseitig durch die beherrschende Position des Mannes bestimmt. Durch Vertrag zwischen Brautwerber und dem Vater der Braut und aufgrund bestimmter Gegenleistungen geht die junge Frau in die Familie ihres Ehemanns über. Dem Mann steht es frei, die Frau aus nahezu beliebigen Gründen wieder zu entlassen, in Klammern Ehescheidung. Was sagt die Bibel zu Ehebruch? Ehebruch ist nach alttestamentlichem Verständnis das Ausbrechen der Frau aus der Ehe mit ihrem Mann sowie das Einbrechen eines Mannes in die Ehe eines anderen. In beiden Fällen wird das Besitzrecht der betreffenden Männer angetastet. Recht und Ansehen einer so gezeugten Nachkommenschaft werden für diese selbst und die betroffenen Familien zum Problem. Also, das ist genau das, was das Grundgesetz zu korrigieren versucht. Ne, hier oben stand ja hier, uneheliche Kinder und so sollen gleich behandelt werden. Auf Ehebruch stand, ob von Mann oder Frau verübt, die Strafe der Steinigung. Also Todesstrafe ist in Deutschland auch abgeschafft. Es gilt nicht als Ehebruch, wenn der Mann darüber hinaus noch mit anderen Frauen Verkehr hat, sofern diese nicht ehelich gebunden sind und er somit in die Besitzverhältnisse anderer Männer angreift. Ne, so wie Abraham da ja mit seiner Magd noch ein Kind gezeugt hatte. Also, bei uns würde es als Ehebruch gehen, wenn der Ehemann mit einer anderen ungebundenen Frau Sex hat, in der Bibel nicht. Also ein ganz anderes Verständnis von Ehebruch. Ebenso darf ein Mann mit mehreren Frauen zugleich verheiratet sein. Für eine verheiratete Frau dagegen erfüllte jede sexuelle Kontaktaufnahme mit einem fremden Mann den Tatbestand des Ehebruchs. Die beherrschende Position des Mannes wird im Neuen Testament rechtlich nicht angetastet. So, was meint ihr dazu?
Ein Hinweis, der das noch verschärft. In der Bibel gibt es eine Passage, die das regelt, wenn ein Mann tatsächlich mit mehreren Frauen verheiratet ist, wie du das gerade ausgeführt hast. Dabei ging es aber im Wesentlichen um Sexsklavinnen. Dort wird also tatsächlich, man fasst es nicht, wenn man das liest, dass da wirklich ein Paragraph ist, der das genau regelt, was passiert, wenn ein Mann eine normale Frau hat und eine Sklavin, die er aber als Nebenfrau geheiratet hat, damit also praktisch der sexuelle Kontakt nach dem mosaischen Gesetz legal war. Und die Sexsklavin wird dann aber von einem anderen Mann vergewaltigt. Ne? Solche Sachen stehen in der Bibel und das finde ich so grausam, dass da Frauen einfach so als Eigentum, es ist ja praktisch Vergewaltigung, ne? Oder beispielsweise, wenn die Leute in den Krieg ziehen und dann da eine Frau schnappen, die sie nett finden, na, dann wird genau geregelt, wie lange soll die trauern, nämlich einen Monat, und dann muss sie ihrem neuen Mann, der vielleicht vorher ihre Familie erschlagen hat, zu Diensten sein, sexuell. Ne? Und das alles steht ja in der Bibel, das ist so verwerflich, das hat überhaupt nichts zu tun mit den Regeln aus dem Grundgesetz, die du gerade vorgetragen hast. Denn das sind Garantien für die Frau, Abwehrrechte für die Frau. Und der Staat muss diese Abwehrrechte auch zur Durchsetzung bringen. Ne, der Staat sagt nicht, ja, dann sieh mal zu, wie du es durchsetzt, sondern der Staat muss dann den Frauen sogar helfen. Also das ist, also weiter auseinander könnten diese beiden Pole gar nicht liegen.
Wir sehen hier wieder zwei Tricks. Der eine besteht darin, so zu tun, als ob Begriffe in der Bibel das Gleiche bedeuten wie bei uns heute. Wir hatten das schon bei der Nächstenliebe gesehen. Hier wird so getan, als ob in der Bibel mit Ehe oder Ehebruch das Gleiche gemeint sei wie heute. Der andere Trick besteht darin, eine Formulierung aus der Bibel, hier, du sollst nicht Ehe brechen, quasi so lange zu drehen und zu wenden, bis man eine Formulierung findet, die irgendwie noch das enthält, was in der Bibel gesagt wird, die sich aber gleichzeitig im Sinne der heutigen Werte deuten lässt. Hier wird die Formulierung, du sollst nicht Ehe brechen, umformuliert zum Schutz von Ehe und Familie. Und diese Formulierung findet sich wiederum im Grundgesetz. Aber wie schon bei Paulus Zitaten zur Freiheit, sind doch mit den gleichen Formulierungen ganz unterschiedliche Dinge gemeint. Christen lügen sich hier selbst in die Tasche. Was ist euer Fazit zu den Argumenten bzw. Beispielen von Frau Perksen? Können die nun belegen, dass die Bibel eine Hauptquelle des Grundgesetzes ist?
Also die Argumente taugen nichts. Sie belegt damit, dass sie die Bibel nicht kennt. Und jetzt muss man auch nicht die ganze Bibel kennen, aber es geht ja hier schon um zentrale Fragen. Und speziell sie als eine Frau, die im Staatsrecht tätig ist, sie ist Juristin und so weiter, sie könnte sich eigentlich wenigstens mit diesen Grundfesten, ne, die auch das Grundgesetz betreffen, mal beschäftigen. Und das hat sie nicht getan. Denn es ist nicht schwer, hinter alle diese Dinge zu kommen. Man muss einfach den Text lesen. Und es ist ja auch nicht so, dass die Bibel ein wahnsinnig komplexes Buch wäre, wo da ganz versteckt irgendwie wahnsinnige theologische Dinge sind, sondern das sind plumpe Geschichten. Das sind Holzhammergeschichten, plump geschrieben, so dass es auch der Dümmste irgendwie kapiert, und das hätte sie auch kapiert. Also nicht, dass ich ihr jetzt sagen will, sie sei dumm, aber das kann man nicht übersehen. Und insofern ist das schon, man muss schon ein bisschen verblendet sein, um dann so eine E-Mail und solche Argumente dann aufzutischen.
Mir ist noch nicht aufgefallen, dass jetzt ein Äquivalent zum Grundgesetz in der Spätantike oder im Mittelalter vorhanden war, aus der man quasi alles schöpfen kann. Im Gegenteil, das Grundgesetz, die Menschenrechte, die dort umgesetzt worden sind, war eine Gegenentwicklung, die notwendig war, um die massenhafte Unterdrückung des Volkes durch die Kombination aus Kirche und Staat und Aristokraten und Könige zurückzudrehen, sodass wir die Rechte haben, die wir jetzt haben.
Also ich finde, für mich wirkte Ihre Antwort so ein bisschen wie in der Mittagspause geschrieben. Sie ist ja auf deine Aussagen auch gar nicht groß eingegangen, sondern sie hat den größten Teil einfach nur stupide wiederholt. Und dann wird noch so frech und unprofessionell gesagt, wenn sie die Bibel mal richtig lesen würden. Das fand ich sehr unprofessionell.
Da ich ja auf solche Sachen hingewiesen hatte, hat sie meines Erachtens keine Ausrede. Ein ganz erheblicher Teil der Schuld trifft sie, denn ich habe sie ja jetzt nicht in die Falle gelockt und habe gesagt, hoch, ich würde das jetzt gerne in meinem christlichen Podcast nochmal begründen oder so, sondern ich habe schon, meine ich, deutlich gemacht, dass sie die Bibel kenne und auch die gängigen Argumentationen, ne? Gerade mit der Menschenwürde, was ja der Dreh- und Angelpunkt des Grundgesetzes ist. So. Und wenn sie dann da wirklich, was Iska sagt, so eine Antwort hinrotzt, dann denke ich, ist auch wichtig, dass man das mal im Podcast hier deutlich macht und den Podcast dann auch entsprechend mit Frau Perksen verschlagwortet, damit die Leute wissen, woran sie sind bei dieser rheinischen Frohnatur.
Was öffentlich behauptet wird, kann auch öffentlich kritisiert werden. Und es würde öffentlich behauptet vom Ministerpräsidenten, und du hast dich dann...
Von der Pressestelle auf eine Anfrage.
Richtig. Ne? Also du hast dich ja jetzt nicht irgendwie an Kreti und Pleti genannt, und als jemand, der das natürlich viel besser weiß, weidest du dich jetzt an dem Unglück dieser kleinen Schergen, sondern du hast dich an die obersten Stellen gewandt und hast ja dem Ministerpräsidenten selber, also seinem Sekretär selber nochmal geschrieben, du hast da alles richtig gemacht. Also sie hatten ihre Chance. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die da da jetzt jeden Tag 1000 E-Mails bekommen von irgendwelchen aufgebrachten Spinnern, denen muss man halt dann irgendwie was antworten, aber man kann sich da jetzt nicht mit jedem irgendwie befassen. Und wir Ketzer gelten vermutlich, ne, als solche, aus solche abwegigen Spinner irgendwie, ne? Das ist auch unser Schicksal, ne? Aber sie hatte ihre Chance und dann, ja, dann. Wir sind ja jetzt aber auch nicht unsachlich oder so. Oder jedenfalls nicht in jedem Punkt. Wir haben nur mit Schmackes auf die Nase, aber wir haben ja auch Argumente gebracht.
So, jetzt haben wir noch eine Bonusrunde. Anke Perksen, Selbstbild versus Fremdbild. Als sich Frau Perksen vor 13 Jahren, also die ist schon über 12 Jahre da Regierungssprecherin der niedersächsischen Landesregierung, als sich Frau Perksen vor 13 Jahren nach ihrer Ernennung zur Regierungssprecherin der Presse vorstellte, erklärte sie, in der Landespressekonferenz habe sie die Erfahrung gemacht, rede nicht, ohne die Konsequenzen zu bedenken. Weiter sagte sie damals, dass sie dazu beitragen will, die Politikverdrossenheit zu überwinden und eine fantasievolle Kommunikation mit den auf unterschiedlichem Niveau stehenden Menschen in Niedersachsen zu entwickeln. Was meint ihr? Tragen Stil und Inhalt ihrer E-Mail zu weniger Politikverdrossenheit bei?
Politikverdrossenheit, ne, das ist so ein ausgelutschtes Ding und Politik ist nun mal mühsam und man hat selten mal irgendwie Glück, dass man da was durchsetzen kann oder dass man da Mehrheiten findet, ne. Wenn einen das verdrießt, das finde ich nicht fair, weil das gehört eben mit zur Demokratie und es gibt Demokratie nicht ohne dies. Aber ich habe doch schon das Gefühl, man bellt da als so ein kleiner, kläffender Köter irgendwie an diese riesigen Institutionen hin mit Sachen, die sich eigentlich sachlich klären lassen. Und die sind aber einfach so mächtig und so fest im Sattel, dass die sich da einfach nicht drum kümmern. Und die können das einfach weiter behaupten. Und das würde mich nicht stören, wenn ich nicht dort auch eine Asymmetrie sehen würde der Durchsetzungsfähigkeit. Das heißt also, diese Leute, die haben sofort eine Pressekonferenz und der Ministerpräsident sagt und dann werden sie sofort eingeladen von Phoenix und interviewt und dann schreiben sie ein Buch und es wird sofort überall besprochen und es ist sofort ein Bestseller und so weiter. Und das verglichen mit der Mühe, die wir da an den Tag legen müssen, und wir erreichen nicht mal ein Hundertstel davon, selbst wenn wir alles in die Waagschale werfen. Das kann ich schon unter Politikverdrossenheit dann da so ein bisschen anhaken. Aber ich gebe da nicht auf, aber das ist schon wirklich ungerecht.
Ja, das, so habe ich das auch empfunden. Also was du sagst, Jörn, Politik ist das Bohren dicker Bretter, ne? Und da darf man sich nicht, das darf man sich nicht zu leicht oder zu angenehm vorstellen. Ihr seht, die Politik ist voll von Religioten, die die Wahrheit nicht erkennen können oder wollen, selbst wenn man sie darauf hinweist. Deshalb ist es wichtig, einerseits zu zeigen, dass viele Vorstellungen, die Kirchen und Christen propagieren, schlichtweg falsch sind. Es ist aber andererseits auch wichtig zu zeigen, wie sich Leute bloßstellen, die ohne nachzudenken, ohne jeden Bullshit-Detektor kirchliche Propaganda nachplappern. Das machen wir im Ketzer-Podcast. Wir brauchen dazu aber eure Unterstützung. Also liked, abonniert, teilt und kommentiert diesen Beitrag. Bis zum nächsten Mal.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.